Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen.
Jede menschliche Tätigkeit kann den Anspruch der Kunst haben, kann also auf dem Niveau der Kunst liegen und muss eigentlich als Kunst gesehen werden, denn sonst wäre es nicht richtig, den Menschen als ein schöpferisches Wesen schlechthin zu bezeichnen.
Wenn jeder Mensch ein Künstler ist und wenn es sowieso immer mehr Menschen gibt, dann gibt es auch immer mehr Künstlernachlässe. Geht es nach Joseph Beuys, wie gerade gehört, kann alles Kunst sein. Wie aber kann man angemessen mit Künstlernachlässen umgehen? Darüber sprechen wir später in dieser Sendung. Außerdem geht es um die Kulturarena in Jena, um eine Ausstellung über das Architekturbüro MVRDV und darum, wie die AfD Geschichte und Kultur deutet. Zunächst aber erinnern wir an den Künstler Eberhard Hafekost, der gestern überraschend mit 52 Jahren gestorben ist. Wie sein Galerist heute bekannt gab, erst im April hatte Hafekost beim Gallery Weekend in Berlin neue Arbeiten gezeigt. Nicht zufällig wurde er immer wieder mit Gerhard Richter verglichen, nicht nur, weil er wie Richter aus Dresden stammt und ebenfalls an der Kunstakademie in Düsseldorf unterrichtete, sondern weil sein Werk sich an den Nahtstellen von Fotografie und Malerei abarbeitete. Er selbst hat seine Herangehensweise so beschrieben.
Ich habe einen Computer zu Hause, wo ich Bilder sammle, in einer ähnlichen Form wie die Bilder, die jetzt gerade gemacht werden, gesammelt werden. Und dann suche ich sozusagen ein Bild, was mich emotional berührt, aus und versuche das in eine noch interessantere physische Präsenz zu bringen.
Carsten Probst, das hat Eberhard Hafekost Ihnen vor ein paar Jahren selbst erzählt, als Sie über eine seiner Ausstellungen berichtet haben. Wie würden Sie sein Werk einordnen?
Ja, Frau Reinhardt, Sie haben ein entscheidendes Merkmal gerade schon genannt, dass er nämlich Fotografien, wie man sagt, so abmalt, so wird es jedenfalls häufig genannt. Man sieht auf seinen Gemälden ja auch immer diese Ausschnitte von Architekturen, Autos, Gesichtern, Oberflächen aller Art eigentlich, manchmal mehr abstrakt, manchmal fast fotorealistisch. Zugleich besteht da aber auch ein verbreitetes Missverständnis, auch hinsichtlich so des immer wiederkehrenden Vergleichs mit Gerhard Richter, den Sie auch nannten. Eigentlich haben die beiden Maler relativ wenig miteinander zu tun, finde ich. Gerhard Richter hat in Fotografie in einer Zeit für sich adaptiert, als die ja noch sich quasi als mechanisch erzeugtes Abbild der Wirklichkeit verstand. Die Bilder, die Eberhard Hafekost für seine Malerei immer herangezogen hat, die gibt es eigentlich nur noch auf Bildschirmen. Also die simulieren also nur noch das frühere Verhältnis von Gegenstand und Abbild, das bei Richter noch ziemlich intakt war. Deswegen betitelte ja auch Hafekost seine Malereien als Benutzeroberflächen. Also er nannte sie nicht mehr Malereien im engeren Sinn. Und das, obwohl er eigentlich ja wirklich ein wirklich sehr befähigter Maler war. Aber er wusste eben, dass diese Malerfürstengeste nach dem Motto, ich öffne euch das Fenster in die wahre Welt, heute unter den Bedingungen eben des Internets in der Medien ziemlich unglaubwürdig ist.
Eberhard Hafekost hat durchaus vom Hype um die Leipziger Malerschule profitiert, auch wenn er aus Dresden kam, hatte aber mit dieser Schule eigentlich doch relativ wenig gemeinsam.
Ja, also Dresdner und Leipziger Malerschule sollte man ohnehin vielleicht nicht miteinander in einen Topf werfen. Die wurden immer ganz unterschiedlich rezipiert. Hafekosts Verhältnis, lassen Sie es mich vielleicht so sagen, zu seiner Heimatstadt Dresden war verständlicherweise immer ziemlich gespalten. Zum einen muss man sagen, wenn Sie sich das Werk seiner Lehrer anschauen, an der Dresdner Kunsthochschule, wo er ausgebildet wurde, also insbesondere jetzt von Siegfried Klotz und Ralf Kerbach, dann sehen Sie oder finden Sie da ganz augenscheinlich Prägungen seiner Arbeit, seiner Malerei durch die jüngere Dresdner Tradition. Aber andererseits gilt eben diese höchst reflektierte Malerei, die wir von ihm kennen, bei vielen Dresdner Traditionalisten eben noch als viel zu abstrakt, als zu wenig malerisch, ja als kalt. Ja, manche nennen das als Bankrotterklärung für das wahre Künstlertum, weil eben Hafekost es wagt, sich mit der medialen Gegenwart auseinanderzusetzen. Aber im Gegensatz zu Gerhard Richter ist Hafekost trotzdem immer wieder nach Dresden gekommen, hat da auch ausgestellt, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte.
Ja, vielleicht kann man sagen, dass mit Gerhard Richter ihn dann doch vielleicht das fehlende Pathos verbindet.
Ja, das ist sicherlich ein Moment, aber eben ein anderes künstlerisches Selbstverständnis in einer anderen Zeit, ganz klar.
Hafekost war ein erfolgreicher Künstler. Er hat in Museen wie der Frankfurter Schirn, im Stedelijk-Museum in Amsterdam oder in den Kunstsammlungen Dresden ausgestellt. Was bleibt, nachdem er nun so jung gestorben ist?
Also Sie haben vorhin schon diesen Hype erwähnt, Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, um so eine bestimmte Art von ostdeutscher Malerei. Das hat mittlerweile natürlich schon auch ein wenig nachgelassen. Momentan dominieren ja in der Rezeption ostdeutscher Künstler eher so die politischen Zuschreibungen. Und das ist ganz bestimmt nicht das Terrain von Eberhard Havekost. Er hat also die Malerei, finde ich, der riesigen Dresdner Tradition. Gehen wir ruhig bis Caspar David Friedrich zurück, auf eine ganz neue Zeitstufe gehoben. Und ich bin mir ganz sicher, Frau Reinhardt, das werden irgendwann auch die Traditionalisten in Dresden anerkennen.
Carsten Probst erinnerte an den Maler Eberhard Havekost, der gestern im Alter von 52 Jahren gestorben ist. Eberhard Havekosts Kunst begann mit dem Sammeln von Bildern. Mit dem Sammeln von Objekten und Bildern hat vor einigen Jahrhunderten das Museum seinen Anfang genommen. Früher sammelten Herrscher, heute ist das eine weit verbreitete Kulturtechnik. Wertvolle Sammlungen werden immer wieder an Museen übergeben, aber wer bestimmt eigentlich, was wertvoll und sammelnswert ist? Das war im weitesten Sinne auch das Thema einer Diskussion Anfang dieser Woche in Berlin, auf der über das fotografische Erbe gesprochen wurde. Denn Fotografie ist als Kunstform so alt eben noch nicht. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte, sie wolle sich für den Erhalt dieses Kulturgutes einsetzen, für den es bislang keinen systematischen Schutz gibt. Wie das gelingen kann und wie man überhaupt mit Künstlernachlässen umgeht, darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Hilgert gesprochen, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Was müsste denn passieren, damit das fotografische Erbe nicht verloren geht?
Zunächst einmal muss, glaube ich, das geschehen, was bei allen anderen Formen von Kulturerbe und künstlerischem Erbe, das vom Staat gefördert werden soll, passieren muss, dass man sich nämlich verständigt darauf, was man erhalten will, wofür man Steuergelder einsetzen will. Und diese Formulierung von Kriterien, die einerseits natürlich Qualitätskriterien sein müssen, die andererseits aber auch mit der gesellschaftlichen Wirksamkeit zu tun haben, diese Formulierung ist eine der Kernaufgaben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, denn es geht ja nicht nur um den Erhalt des fotografischen Erbes, sondern natürlich auch um den Erhalt von anderen Sammlungen und Nachlässen, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland entstanden sind.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte, Museen und Galerien seien mit Nachlässen oft überfordert. Wie kann das denn sein? Sind das nicht logischerweise die ersten Anlaufstellen für die Bewahrung von Nachlässen?
Doch, das sind natürlich die ersten Anlaufstellen, zu Recht, weil sie ja gerade die Expertise haben, die notwendig ist, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Also einmal die kunsthistorische Expertise, aber natürlich auch die konservatorische. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Museen auch nur begrenzte Kapazitäten haben, Personal, Geld, Infrastrukturen, sodass auch hier sich die Frage stellt, was wählt man aus, was ist so bedeutsam, dass es wirklich auch in ein Museum gehört und wo muss man andere Strategien finden, um Werke, um Nachlässe, die vielleicht nicht in ein Museum gehören, die aber so wichtig sind, dass wir sie erhalten wollen für die Gesellschaft, für zukünftige Generationen, dass wir die tatsächlich auch erhalten können.
Nächste Woche wird es ja in Berlin noch eine weitere Diskussion zum Thema geben, an der Sie teilnehmen werden. Der Titel lautet »Wohin mit all der Kunst?« Wird auch dort über genau solche Strategien gesprochen?
Die Kulturstiftung der Länder behandelt das Thema Künstler, Vor- und Nachlässe schon seit geraumer Zeit und wir haben es mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass sich die ehrenamtlichen, vielfach zivilgesellschaftlich initiierten Landesinitiativen im Bereich Künstlernachlässe 2017 zu einem Bundesverband Künstlernachlässe zusammengeschlossen haben. Und wir versuchen, diesem Bundesverband eben auch eine Plattform zu geben für dieses so wichtige Thema. Auch weil wir als Kulturstiftung der Länder immer wieder selbst als ankaufende oder fördernde Institution mit dem Thema Nachlass bzw. Vorlass befasst sind. Und wir glauben, dass wir eben auch als Plattform für die Initiativen in den Ländern dienen können, die ja schon sehr viel geleistet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Muss man eigentlich auch gezielt nach Künstlernachlässen suchen? Eine wesentliche Aufgabe der Kulturstiftung der Länder ist ja auch die Suche nach Kunst, die vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist oder geraubt wurde.
In der Regel ist es so, dass die Erbinnen und Erben von Künstlernachlässen oder die Künstlerinnen und Künstler selbst an uns herantreten oder eben auch an Museen und andere Einrichtungen herantreten. Und dann beginnt die schwierige Aufgabe. Zum einen ist nicht alles, was als Künstlernachlass gelten kann, auch so national bedeutsam, gesamtgesellschaftlich bedeutsam, dass es sich dafür lohnt, Steuergelder einzusetzen. Hier ist eine sehr sorgfältige, behutsame Auswahl notwendig. Und andererseits muss man natürlich immer überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen Künstlernachlässe dann weiter bearbeitet werden. Man darf ja nicht vergessen, es gibt auch vielfach ein kommerzielles Potenzial für Künstlernachlässe. Das ist sicher auch ein Grund dafür, warum inzwischen große global agierende Galerien sich der Nachlässe bedeutender Künstlerinnen und Künstler angenommen haben, sie auch selbst erforschen, katalogisieren, inventarisieren lassen, aber dann eben auch verkaufen oder zumindest teilweise verkaufen. Und da stellt sich eben auch eine grundsätzliche ethische Frage: Dann, wenn öffentliche Gelder eingesetzt werden, darf man dann noch verkaufen? Und wenn ja, was kann man verkaufen? Oder sind das dann Werke, die gegebenenfalls nur noch in einer Artothek, wie beispielsweise im Saarland, oder als Dauerleihgaben in Museen gehen?
Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder zum Umgang mit dem fotografischen Erbe und mit Künstlernachlässen. Wenn es um das historische Erbe, gerade in Deutschland, mit der nationalsozialistischen Vergangenheit geht, dann kann man sagen, dass dank einer ausgeprägten Erinnerungskultur der historisch-kritische Blick gelungen ist. Auch wenn angesichts zum Beispiel des sogenannten NSU klar wird, dass rechtsextremes Denken seit 1945 eine mehr oder weniger versteckte Konstante war. Seit die AfD in den Landtagen und im Bundestag sitzt, wird aber genau diese Erinnerungskultur angegriffen. Die Aussagen sind bekannt. Für Alexander Gauland ist der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der Geschichte. Björn Höcke fordert eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad und bezeichnet das Berliner Holocaust-Mahnmal als ein Mahnmal der Schande. Genug Gründe, warum sich der Stiftungsrat der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten erfolgreich dagegen gewehrt hat, Mitglieder der AfD in den Rat aufzunehmen. Außerdem wehrt sich die AfD bis heute gegen die Umwandlung des Bückebergs zu einem Erinnerungsort. Hier fanden nationalsozialistische Massenaufmärsche statt. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde berichtet aus Niedersachsen und hat unter anderem mit Jens Christian Wagner von der Gedenkstätte Bergen-Belsen gesprochen.
Wir erleben in Deutschland in den letzten 20 Jahren eine Art Wohlfühlerinnerungskultur. Wir trauern und identifizieren uns mit den Opfern, bekennen, dass das 20. Jahrhundert ein ganz schreckliches Jahrhundert der Massenmorde gewesen ist und fühlen uns dann wohl, dass es heute nicht mehr so ist.
Für Jens Christian Wagner, Leiter der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, bedeutet das, den Blick nicht nur auf die Leichenberge in den KZs, sondern schon auf die Frühphase des Nationalsozialismus zu richten. Auf Ausgrenzung, Verfolgung und schließlich Ermordung von ganzen Bevölkerungsgruppen, die nicht in die propagierte Volksgemeinschaft zu passen schienen.
In dieser Wohlfühlerinnerungskultur, die von Entlastungsdiskursen getragen ist, werden keine Fragen gestellt. Und genau die Fragen nach der Funktionsweise der NS-Gesellschaft, die müssen wir stellen. Und dann können wir sozusagen sauber hergeleitet, historisch und wissenschaftlich fundiert Aktualitätsbezüge herstellen. Und genau das passt neuen Rechten natürlich nicht.
Sauber hergeleitet werde in der Gedenkstättenpädagogik wenig, meint Christopher Emden. Er ist Abgeordneter der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag.
Ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, wir sind ja diejenigen, die ausgegrenzt werden.
Ein Stiftungsrat überwacht Haushalts- und Stellenplan. Ursprünglich war es die Regel, dass jede Fraktion im Landtag automatisch einen Vertreter in das Gremium entsendet. Nach den letzten Landtagswahlen im Herbst 2017 pochte auch die AfD darauf. Aus gutem Grund, meint Emden.
Wir haben zunehmend den Eindruck, dass das eine kleine Industrie geworden ist. Dass es nicht mehr nur um die Gedenkstätte an sich geht, sondern dass man also hier auch darum bemüht ist, Posten zu schaffen. Und das ist eigentlich etwas, was der ganzen Sache maßgeblich schadet.
Eine Erinnerungs- und Gedenkstättenindustrie? Aufgrund solcher Aussagen befürchtet Stiftungsgeschäftsführer Wagner, dass der Schadensfall mit dem Einzug der AfD in das Gremium eingetreten wäre.
Und dann erreichten mich zahlreiche Schreiben von überlebenden Verbänden, die ihre große Sorge ausdrückten, bis dahin, dass einige Verbände sagten, wenn Vertreter der AfD als einer Partei, in der rassistische, antisemitische Positionen mindestens geduldet werden, im Stiftungsrat sitzen, dann können wir in den Gremien der Stiftung nicht mehr mitarbeiten.
Die Parteien, mit Ausnahme der AfD, einigten sich, das Stiftungsgesetz so zu ändern, dass fortan das Landtagsplenum aus seiner Mitte heraus 4 Abgeordnete gleich welcher Fraktionsangehörigkeit in den Stiftungsbeirat wählt. Doch längst wird der Kulturkampf mit den Rechtspopulisten auch an anderen Schauplätzen geführt, am Schauspiel Hannover zum Beispiel. In My Body Belongs to Me beschäftigte sich eine in Niedersachsen ansässige Gruppe sudanesischer Frauen beim Theaterfestival Theaterformen mit dem Thema weibliche Genitalverstümmelung. Das Publikum diskutierte im Anschluss ergriffen, doch AfD-Politiker Emden sieht bei den Theatermachern ideologischen Mainstream am Werk.
Auf den ersten Blick soll das alles wahnsinnig bunt und vielfältig sein, aber wenn man da mal hinter die Fassade guckt, dann sieht man, dass das vielfach in eine ganz bestimmte Richtung geht, die wiederum eine bestimmte politische Message transportiert, nämlich eben eine Übertoleranz, die es in der Form gar nicht geben kann in der Praxis. Wenn wir sagen, jeder darf hier hinkommen und darf sich verhalten, wie er meint, wie seine Religion, wie sein Kulturkreis oder ähnliches es gebietet, dann führt das überspitzt formuliert in Richtung Anarchie.
Ich würde sagen, dass das Denken in identitärer Hinsicht meistens deshalb so problematisch ist, weil es überhaupt nicht unserer Realität entspricht.
Hält Sonja Anders dagegen. Die künftige Intendantin des Schauspiels Hannover sieht die Diversität der Stadtgesellschaft mit ihren vielen marginalisierten Stimmen noch lange nicht abgebildet im Theater.
Das Theater ist für mich eine Institution innerhalb einer Stadt, die auch meinetwegen auch ein Streitraum mal sein darf und soll, der nicht nur durch uns, also durch die Theatermacher, geprägt ist, sondern auch durch die Polis im besten Fall. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, haben auch einen Anteil daran, was diskutiert wird und was dabei rauskommt.
Unser Landeskorrespondent Alexander Budde über die Versuche der AfD, die Erinnerungskultur in Niedersachsen nach ihren Vorstellungen zu verändern. Wir schauen nach Innsbruck. Dort wurde gerade eine Ausstellung eröffnet, die sich mit dem Schaffen des niederländischen Architekturbüros MVRDV beschäftigt. Architecture Speaks, the Language of MVRDV, eine sprechende Architektur also, die die Niederländer haben. Und das scheint eine ganz gute Beschreibung zu sein für die vielen unterschiedlichen Gebäude- und Stadtplanungsideen, die sie entworfen und realisiert haben. Mal sind die Gebäude bunt, mal nur auf die Farbe des Materials reduziert, mal schachteln sich Rechtecke übereinander, mal meint man, ein organisches Wesen vor sich zu haben. Laura Weißmüller, Architekturkritikerin der Süddeutschen Zeitung, Sie haben die Ausstellung gesehen. Kann man trotz dieser doch sehr vielfältigen Formen und Farben sagen, dass es sowas wie einen roten Faden im Werk von MVRDV gibt?
Den gibt es. Auch wenn Sie recht haben, dieses Werk ist auf den ersten Blick so divers, dass man nicht von einem Stil von MVRDV sprechen kann. Aber all diese Projekte verbindet für mich, das merkt man auch in der Ausstellung, ein sehr, sehr großer Zukunftsoptimismus, mit denen dieses Büro ans Werk geht. Und die haben alle etwas Experimentelles, fast Spielerisches. Und dieser große Zukunftsoptimismus bedeutet aber nicht, dass die Architekten von MVRDV sich keinem großen Thema widmen, sondern sie widmen sich tatsächlich seit der Gründung von dem Büro, also schon sehr lange, mit dem Thema, wie kriegen wir beim Bauen eine Verdichtung hin, eine Verdichtung, die dem gesellschaftlichen Wandel gerecht wird, aber eben auch der Natur in Zeiten des Klimawandels. Und Verdichtung klingt ja immer so abstrakt, aber das bedeutet eben, wie schaffen wir Häuser, die möglichst wenig Raum benutzen, die möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, die aber auch dem entsprechen, wie wir heute leben wollen, wie wir heute wohnen wollen, wie wir heute arbeiten wollen. Und die Antwort von diesen Architekten ist eben auch fast freudvoll. Sie stapeln und mischen, was das Zeug hält. Also Funktionen und Nutzungen werden in ein Haus miteinander verbunden, die überlagern sich. Man kann jetzt eben nicht mehr davon sagen, das ist ein Wohnhaus oder das ist ein Bürohaus oder das ist ein Haus, wo ich meine Freizeit verbringe, sondern das ist alles in diesen Gebäuden möglich.
Angefangen hat das Architekturbüro 1993, also vor etwas mehr als 25 Jahren. Da galten doch einige ihrer Ideen als ja, doch verrückt. Wie sieht das heute aus?
Also für mich war auch bei der Ausstellung verrückt, wie frisch viele Ideen heute wirken, die vor 25 Jahren hatten. Eben diese zum Beispiel verrückte Mischung von unterschiedlichen Nutzungen. Die haben sie in Rotterdam zum Beispiel 2014 war es, realisiert in der Markthalle. Und diese Markthalle haben sie mit 250 Wohnungen umgürtet und im Sockelgeschoss sind auch noch Geschäfte und Lokale drin. Also da merkt man, da ist wirklich Leben in dieses Gebäude
reingeschoben.
Es ist ein Mikrokosmos, genau. Genau. Und ein Beispiel, was vielleicht auch so diese verrückten Gedanken gut sichtbar macht, die heute schon Gott sei Dank immer mehr in unserer Gegenwart ankommen, ist der niederländische Pavillon, den Sie ja für die Expo 2000 in Hannover entworfen haben. Und damals haben Sie 6 unterschiedliche Landschaftsschichten übereinander geschickt und das Ganze nochmal mit Windrädern gekrönt. Also sehr utopisch wirkte es damals. Aber das Gebäude heute ihre eigene Energie erzeugen, das wird immer mehr der Fall. Und dass auch in Gebäuden Bäume wachsen, das ist auch gar nicht mehr so selten. Gerade in Asien, aber jetzt auch vereinzelt in Europa sieht man das. Das fördert ein angenehmeres Raumklima und bringt in unserer gebauten Umwelt aber auch so ein Stück Natur in die Häuser.
Gibt es denn sowas wie einen gesellschaftlichen Anspruch? Also wenn Sie das Klima, klimafreundliche Bauen ansprechen zum Beispiel und Menschen zusammenbringen, ja, so etwas wie einen gesellschaftlichen Anspruch, der sich in dieser Architektur manifestiert?
Den gibt es und der macht eigentlich dieses Büro für mich so wichtig. Sie versuchen wirklich in all ihren Projekten öffentlich zugängliche Räume zu schaffen und auch Gemeinschaftsflächen zu realisieren. Und in all ihren Projekten bedeutet eben auch in ihren kommerziellen Projekten. Und diese öffentlichen Räume, die schaffen sie nicht nur in den Erdgeschosszonen, wo es man ja schon eigentlich relativ häufig sieht, sondern die lassen diese Architekten über Balkone und Dachterrassen wirklich sprichwörtlich in den Himmel wachsen. Und ein schönes Beispiel, wie sie das geschaffen hat, war auch wieder in Rotterdam. Da haben sie 2016 ein gewaltiges Treppengerüst an ein altes Bürogebäude geschoben, gleich gegenüber vom Rotterdamer Hauptbahnhof. Und über dieses Treppengerüst hatte dieses Bürogebäude auf einmal eine große Dachterrasse und 600.000 Menschen sind dort hochgelaufen und haben sich ihre Stadt nochmal ganz anders angeguckt. Und das ist eigentlich auch ein Wesensmerkmal von MVRDV. Sie nehmen was Bekanntes und mischen das dann so verrückt, dass es ganz anders wirkt und auch das Bekannte auch einem nochmal ganz neu und genussvoll erleben lässt.
Laura Weißmüller von der Süddeutschen Zeitung über die Ausstellung Architecture Speaks, the Language of MVRDV im Tiroler Architekturzentrum im Adambräu in Innsbruck, zu sehen dort bis Ende September. Im Idealfall schafft Architektur Gemeinschaft. Die kann natürlich auch anders entstehen, zum Beispiel durch ein Stadtfestival wie die Kulturarena in Jena. Nicht so schick wie Salzburg, dafür aber mit einem sehr heterogenen und generationenübergreifenden Programm. Es gibt Konzerte, ein Filmprogramm, eine Kindersparte und auch Theater. Hätte, hätte, Fahrradkette heißt das Stück, das dieses Jahr auf dem Theatervorplatz gezeigt wird. Michael Lages berichtet.
Hätte, hätte, Fahrradkette spielt tatsächlich im Fahrradladen. Der gehört Herrn Hans. Und dessen Angestellter Abdo, aus Syrien geflüchtet, erhält gerade Besuch von 2 Landsleuten, die in den Niederlanden untergekommen sind. Weil Abdo aber daheim ein Top-Ingenieur war und jetzt in Deutschland nicht als billiger Hilfsarbeiter erscheinen will, tut er so, als gehöre ihm der Laden, als sei Herr Hans der Angestellte und er, Abdo, der Chef. Eine Weile geht es gut, das sprachliche Durcheinander hilft. Erst als Herr Hans die gemütlichen Teetrinker als Gäste gern auch mal wieder los wäre, droht Krach. Außerdem haben 2 bio-niederländische Touristen im Wohnwagen unterwegs im Laden von Abdo und Herrn Hans Elektrofahrräder gemietet, sind nun mit denen nicht zufrieden und wollen den Chef sprechen. Wer ist nun der Chef? Lange hält Abdo durch, bis die Fiktion platzt. Trickreich mischt die Fabel alle verfügbaren Klischees über den zunächst gutwilligen, dann exzessiv genervten Deutschen, über die geflüchteten Syrer, Abdo ein selbstbewusst gewitzter Karrierist, Said ein frecher Clown voller Vorurteile über den Rest der Welt, Aziz ein Träumer, der nicht küssen kann, weil er nicht küssen darf, die Frau würde davon erfahren. Blöderweise verliebt sich Fahrradhändlers Töchterlein gerade in ihn und will mit ihm zur Selbstverwirklichung nach Nepal fliehen. Zusätzlich übrigens ist die Fabel fürs Fernsehen erfunden.
So, hallihallo! Wie Sie ja wissen, befinden Sie sich hier bei den Live-Aufnahmen einer Sitcom. Das heißt, wir brauchen heute den Klang Ihres Lächelns. Deswegen
hier wird eine Sitcom gedreht, eine Art Vorabendserie fürs allarabische Fernsehen. Al Jazeera gehört zu den Förderern. Gedreht wird mit deutschem Team und exil-irakischer Regisseurin. Mehr Konfliktstoff geht nicht. Und sehr lange gelingt es dem Theaterhaus-Ensemble wie dem Wunderbaum-Team, die vertrackten Bilderwelten auseinander und damit das Stück zusammenzuhalten. Gelegentlich wird reflektiert, etwa darüber, ob Abdo nicht einen viel zu hellen, also unarabischen Vollbart trägt. Und nach einer wirklich extrem unterkomplexen Klamottenszene, in der beim Besuch der arabischen Gäste im Wohnwagen der Holländer das Bio-Klo die Hauptrolle spielt, beginnen die Syrer zu resonieren, in welchem Seifenopern-Schwachsinn sie hier gerade welche Rollen spielen. Sie drohen mit Ausstieg, was den deutschen Produzenten dazu zwingt, alle mit allen ins Gespräch zu bringen, und nach allgemein wohlwollendem Palaver spielen sie einander dann den blödesten aller Schlüsse vor. Aziz soll nun angeblich ein Kämpfer vom IS sein, Herr Hans rastet aus und mutiert zum ortsüblichen Wutbürger.
Er ist eine Gefahr für meine Tochter, für Deutschland, meine Tochter, mein Deutschland, meine Tochter, mein Deutschland.
Die Polizei kommt, verhaftet aber, weil alle sich für Aziz aussprechen, vorsichtshalber mal Herrn Hans. Jetzt bekommt Aziz die Tochter und Abdo wird den Laden weiterführen.
Hans, mach dir mal keinen Kopf.
Das Finale knirscht und knarrt an allen Ecken und Enden, aber bis kurz davor gelingt tatsächlich eine Farce mit Tiefgang und wirklich scharfen Pointen. Andererseits forciert Wunderbaum die Multikulti-Farce, wenn die Frau vom Catering die Speisekarte singt, Thüringer Knödel mit Halloumi-Füllung und Falafel mit Senfsoße. Echt lecker. Echt grandios sind die drei Syrer, alle einst bewährte Schauspieler auf Bildschirm und Bühne daheim. Sie alle markieren die großen Chancen, die heimische wie holländische Schauspielerinnen und Schauspieler nutzen können, wenn sie sich einlassen auf fremdes Spiel. Wie überhaupt dieses erste Jahr von und mit Wunderbaum in Jena ein starkes Beispiel war und ist für all das, was über Grenzen geht.
Michael Lages über die diesjährige Theaterproduktion der Kulturarena Jena, Hätte, Hätte, Fahrradkette, wird bis zum 13. Juli noch mehrmals gespielt. Und die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig, die beginnen nun mit Gewinnern und Verlierern.
Ja, und zwar mit jenen, die den Titel Weltkulturerbe zugesprochen bekommen und jenen, bei denen die UNESCO den Daumen schon so ein bisschen nach unten senkte. Nach Babylon gestern kann sich die Montanregion Erzgebirge auf jeden Fall über den Titel freuen. Genauso wie das Augsburger Wassermanagementsystem und eine 6600 Jahre alte Aquakulturanlage der australischen Ureinwohner. Das komplexe System aus Wehren, Kanälen und Teichen im Südwesten des Bundesstaates Victoria sei älter als die Pyramiden in Ägypten, heißt es. Der Bau widerlege zudem den Mythos, die Aborigines seien ausschließlich Nomaden gewesen. Weniger gut ging es für den Donaulimes aus. Ihm wurde der Titel Weltkulturerbe noch nicht zugestanden. Die Entscheidung ist vertagt, also Daumen noch nicht ganz unten. Ostdeutschland macht in diesen Tagen durch vielfältiges Engagement gegen rechts von sich reden. Heute haben sich im thüringischen Thema bis zum frühen Nachmittag rund 400 Gegner eines Rechtsrock-Festivals versammelt und bis heute Abend sollen es über 1000 werden. So demonstrierten Thüringer Regierungsmitglieder und Landespolitiker, ein Friedensgebet wurde gesprochen und es läuft ein Demokratiefest mit Live-Musik. Das Rechtsrock-Festival hat gestern begonnen und einige Auftritte wurden von der Polizei vorzeitig abgebrochen. Unter anderem, weil Bands gegen Auflagen verstoßen haben und indizierte Titel spielten. Auch in Bad Hersfeld stand zum Auftakt der Festspiele das Thema des weltweiten Rechtsrucks auf dem Programm. Eröffnet wurden die 69. Festspiele mit Jörn Hinkels Fassung von Franz Kafkas Klassiker »Das Schloss«. Als Festredner war der Journalist Deniz Yücel eingeladen, der ein Jahr ohne Anklageschrift in türkischer Haft verbrachte. In seiner Rede bezeichnete er den Verfassungsschutz als die gefährlichste Behörde Deutschlands. Der deutsch-türkische Journalist nahm Bezug auf einen der NSU-Morde in Kassel und auch nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke stelle sich die Frage nach der Rolle der Behörde, so Yücel. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier entgegnete, dass er dieses Urteil für grundfalsch halte. Der britische Maler Leon Kossoff ist tot, das teilte seine Galerie L.A. Louvre mit. Kossoff wurde 1926 als Sohn jüdischer Immigranten aus Russland in London geboren. Er gilt als Vertreter der School of London, zu der auch Nachkriegskünstler wie Francis Bacon, Lucian Freud und Frank Auerbach zählen. Bekannt wurde Kossoff durch Bilder seiner Heimatstadt. Er starb bereits gestern und wurde 92 Jahre alt.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurweg. Es regnet zu wenig in Deutschland und die Waldbrandgefahr ist auch dieses Jahr hoch. Wie es um die Wälder in Deutschland bestellt ist, dazu gleich mehr in den Informationen am Abend mit Rainer Brandes. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.